Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht.
Hallo und herzlich willkommen hier in der Opiumhöhle, hochverehrte Damen und Herren. Mein Name ist Finn Steiner und ich habe das außerordentliche Vergnügen, Sie heute durch diesen preisgekrönten Podcast der Extraklasse zu eskortieren. An meiner Seite wie immer der Godfather auf Gegenposition, ein Mann wie ein Terrarium für klassischen Jazz und psychedelische Leguane. Ein Vordenker nicht nur in kulinarischen Fragen, sondern auch Ihr Sachbearbeiter im Bereich Geräusche. All he ever wanted was everything. Hallo Joachim Franz Büchner.
Hi Finn. Ja, ich habe ja gerade eine Gemüsesuppe auch zubereitet, ne?
Ja, das habe ich mir gedacht, ne? Das ist ja ein klassischer, wir treffen uns hier am Sonntag, da ist ja bei dir Haute Cuisine angesagt.
Ja,
ne?
Tim, wie war die Gemüsesuppe?
Die Suppe war sehr gut.
Ach prima, das hört man gern.
Dann nochmal zurück zu dir, Joachim. Joachim, du bist ein Vielleser, jemand, der praktisch jede Woche 3 neue Bücher neben dem Bett liegen hat. Vielen Menschen geht es da anders, sie brauchen für ihre Leseempfehlung TikTok oder die Thalia-App. Wäre doch gelacht, wenn wir da keine Abhilfe schaffen könnten. Wenn Neues aus der Opiummühle nicht der sehr viel bessere Stichwortgeber wäre, was liest du denn eigentlich im Augenblick, also außer der Biografie von Winston Churchill?
Du meinst der Zweite Weltkrieg?
Ja.
Ja, da würde man nicht immer davon, sag ich mal so, ne? Aus erster Hand, ne? Ich habe gerade Christopher Isherwood angefangen.
Geh doch mal rüber und lies uns mal einen Satz per Zufall vor.
Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das empfehlen kann, aber ich...
Joachim räumt jetzt, man sieht es nicht, eine Leiter zur Seite, um an sein Bett zu kommen.
Ja, wo ist denn das scheiß Buch? Das ist hier irgendwie verdeckt.
Nimm doch ein anderes.
Ja, da muss ich aber auch... Ein anderes? Ja, guck mal, ich lese zum Beispiel, habe ich Death in Venice, ich habe Thomas Mann
ja, nun. Ja, dann...
Du hast mir auch noch das Buch mit den Nasen von Thomas Mann da liegen.
Ja, aber jetzt...
Ja, also dann nehme ich ein anderes Buch. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal seit 20 Jahren wieder Der Tod in Venedig von Thomas Mann gelesen. Und wie es der Zufall wollte, hat Finn mir bei einem Besuch das Buch Die 10 besten Nasen bei Thomas Mann von Jonas Rump mitgebracht. Hier schlage ich mal auf, da ist schon die Nase von Gustav von Aschenbach, dem Hauptdarsteller in Der Tod in Venedig. Der Bügel einer Goldbrille mit randlosen Gläsern schnitt in die Wurzel der gedrungenen, edel gebogenen Nase ein.
Das und jetzt Hand aufs Herz, was mochtest du lieber, die Zahnpasta-Frage oder diese jetzt?
Die war interessanter, hat mich aber auch erschreckt.
Gut. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie meine Hand und folgen Sie mir tief hinein in ein Land der Umwege, der Zwischenwände und der Träume, in die Übergangsbereiche der Wahrnehmung, mitten hinein in einen Dschungel, bevölkert von Tauben und Rockern, dekoriert mit Hundescheiße, zerdrückten Schnecken, dystopischen Tankstellen und siechendem Einzelhandel, dorthin, wo der Alltag zu einer Abenteuererzählung wächst, wo die Schwerkraft eine grundlose Zumutung für den denkenden Menschen wird. Im Jahr 2000 textete Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten, ist Newtons Gravitätlichkeit natürliches Gesetz, natürlich nicht eher ein Verbrechen, denn ich habe sie nicht bestellt. Gerade gegen seine Apfelfalle habe ich mich gewehrt, sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. 24 Jahre später gibt es nun einen neuen Herausforderer der Schwerkraft, der Schwere des Daseins, der einfachen Erklärung und der geraden Wege. Das erste Mal von ihm gehört habe ich, als ich 2011 mit Alfred Hilsberg bei einem Lüneburger Thailänder Curry aß. Alfred drückte mir die CD seiner Band 206 in die Hand, zusammen mit dem Bildungsauftrag, das Konzert von 206 in der Astra-Stube zu besuchen, was ich gerne tat, denn die Band war stilbildend, hochversierte Musiker mit einer Dringlichkeit in ihrem Rock'n'Roll, der die Fähigkeit besaß, Strukturen zu brechen, Kratzer zuzufügen, das Dunkel zu vertreiben und gründlich das Meer der Möglichkeiten zu durchforschen. Nebenbei gelang es 206, das erste coole Lied über mein liebstes Erfrischungsgetränk zu schreiben, nämlich über Cola bzw. über deren Abwesenheit. Keine Sonne, keine Cola, nur eine schwarze Brille, ich warte auf die Stille, ich bin wach, heißt es auf ihrem Debütalbum Republik der Heiserkeit, das ich an dieser Stelle all denen empfehlen möchte, die es vielleicht noch nicht kennen oder zu lange nicht mehr gehört haben. Produziert wurde dieses sagenhaft gute Album übrigens von Tobias Levin in den Electric Avenue Studios. Als es um 206 ruhiger wurde, begann Tim Völker, Sänger und Gitarrist unter eigenem Namen zu touren. 2022 gab es eine Liedertour durchs ostdeutsche Hinterland und gemeinsam mit Patrice Liebheb die EP Dieb für ein Lied. Schon viel früher begann Tim Völker seinen eigenen Blog zu schreiben. Er nannte ihn Hallo Hölle. Dort beschreibt er seine Anfänge als Literat so: Ich fragte mich, woher die Worte kamen, die Gedanken, die ich da aneinander packte. Rückblickend erinnere ich mich an Erleichterung. Auf dem Bildschirm sind Gedanken entstanden, für die ich in meinem 14-jährigen Alltag bisher keinen Ort hatte. 2024 ist aus Hallo Hölle nun sein erster Band mit Erzählungen Die Schwerkraft provozieren geworden. Es ist erschienen als siebter Band der Reihe Gegenwarten im Ganz Verlag und in pointierten Alltagsbetrachtungen aller Raymond Carver, albtraumhaften Rockervisionen und eklektischen Fahrradfahrten stemmt sich der Autor dort bravourös mit dem Gewicht der Welt entgegen. Hinten im Buch bezeichnet er sich selbst in einer Kurzvita als Songschreiber, Musiker und Hausmeister. Ich möchte ihn heute noch lieber als Fremdenführer in einer ihm unbekannten Stadt anmoderieren, als Rocker mit Verfügungsgewalt über die Schwere und als Isaac Newton des Underground. Hallo und herzlich willkommen, Tim Völker.
Hey.
Tim, parallel zum Buch bist du ja jetzt auf Lesetour gegangen. Wir haben vor, ich weiß schon gar nicht mehr wie vielen Wochen, den Abend auch gemeinsam bestritten in der Hanseplatte. Du bist da mit Tobias Levin aufgetreten und ich hatte das Vergnügen, das Ganze moderieren zu dürfen. Dann bist du noch ein bisschen getourt mit dem Buch, jetzt aber wieder zu Hause, oder?
Ja, genau. Ich war, wann war das denn? Das war, da war das so,
war das? Es war kalt,
es war 16. Januar oder so. Also es war so etwas mehr als einen Monat her. Wenn wir das jetzt, wenn wir also von jetzt an gesehen, und genau, da war ich war in Hamburg, dann war ich in Halle, da war ich noch in Berlin und in Dresden und genau, zwischendurch war ich wieder zu Hause und jetzt bin ich tatsächlich nicht nur wegen euch hier nach Hamburg gekommen.
Nicht nur,
sondern auch, weil ich mit eben erwähnten Tobias Levin hier weiter an meiner nächsten Platte aufnehme. Mir wurde letztens gesagt, dass das heißt nicht nächste, sondern nächste. Wurde mir bewusst, dass ich
auf den Dialekt drauf an, ja,
so. Nächste.
Es ist doch ganz schön, das ist auch lehrreich fürs Publikum.
Nächste.
Das begrüße ich ausdrücklich, wenn Nächste. Die Leute am Radio hier noch was
Nächste, sag
lernen
Nächste.
Können.
Ja. Das war ganz, ich hatte da letztens eine ganz schlimme Erfahrung damit, dass ich immer Nächste gesagt habe. Und ich wurde mir dann immer gesagt, nein, das heißt Nächste.
Aber ist das nicht vielleicht auch dialektbedingt?
Nee, das ist einfach nur das einfach.
Solange du nicht E-Band sagst.
Das ist einfach nur ganz schlimm.
Merken Sie sich das zu Hause. Wie war denn die Tour? Hamburg? Welterfolg, das war, kann ich ja bezeugen. Joachim auch.
Ja, war eben auch toll, dass es auch viel Musik gab, fand ich. Also
ja.
Auch das Lesen war gut, aber das war ja auch mit Musik kombiniert. Du hast das ja über eigene Dub-Tracks, die auf einer Kassette.
Genau, das ist so, das ist das Dosenweiler-Tape, was ich da parallel rausgebracht habe. Genauso wie dieses Buch, so mehr oder weniger als so eine Art von Fügung entstanden ist. Also in der Introduktion wurde ja schon gesagt, dass ich diesen Blog schon relativ lange führe. Seit 2013, glaube ich, angefangen als so eine Art Ersatz-Homepage für meine Band. Aber dann bin ich halt umgeschwungen in so, also weniger Tourberichte als ausgehend von Tourberichten, so Erzählungen sind dann so entstanden und Gedankenabschweifungen. Genauso wie dieses Buch dann eher durch Kontakte zu echten Autoren entstanden ist, die dann meinten, hey, hier, wie wär's denn mal? Und ich dann gesagt habe, hey, ja klar, ist auch diese Dosenweiler-Dub-Musik, die war quasi schon vorher da und ich habe das einfach erstmal so ohne Intention einfach gemacht. Also einfach so jeden Tag so eine kleine Dub, so Dub-Impro-Tape-mäßig irgendwas gemacht, frühst zum Wachwerden. Und dann hat sich das so zusammengefügt. Dann habe ich gedacht, hey, hier, irgendwas kann ich doch, irgendwas muss das doch Nütze sein. Und dann hat sich das so gefügt. Ja, genau. Und weil du gesagt hast, auch Musik, ich hatte eigentlich vor, nur das Tape zu lesen, aber da Tobias Levin und ich schon länger zusammenarbeiten an der Platte, dachte ich dann, ey, wenn ich schon mal hier bin, dann können wir auch mal zusammen irgendwie ein paar Songs von der Platte spielen und das hat sich dann als recht fruchtbar, nicht zu verwechseln mit furchtbar oder ein Buchstabe.
Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist aber nicht.
Das ist nur ein Buchstabe, der das vor dem U und nach dem U.
Das ist ein schmaler Grat zwischen furchtbar und furchtbar, war mal so ein Aphorismus von mir.
Schreiben Sie sich das auf an den Radios.
Es ist auch ein schmaler Grat zwischen verliebt und verlebt.
Ja, gut, da fehlt ein Buchstabe, ja, das stimmt.
Und aber hast du das dann so beibehalten in einer
Ich hatte dann noch den Befehl bekommen von einer Musikerin, die auch da war bei dem Konzert in Hamburg, und den Befehl habe ich dann natürlich ausgeführt und auch bei den anderen Konzerten Songs gespielt.
Und das hat sich dann so fortgetragen? Und
genau.
Wie die Tour lief?
Ach ja, doch, das sind halt, also da kommen halt immer so ein paar Leute, in Halle waren es auch ein paar, in Berlin.
Halle war so ein bisschen Homecoming.
Ja. Das Einzige, was total interessant war, ich habe wirklich sehr viele Leute aus verschiedensten Zeiten meines Lebens dort getroffen, unter anderem auch den allerersten Schlagzeuger von 206, den ich eigentlich kenne, seit ich eingeschult wurde, also vom Sehen her. Und dann waren wir befreundet, seit wir so 13 waren. Und der war Schlagzeuger bei 206, bis wir 21 oder so waren. Und dann hat er eine Karriere als Kameramann begonnen und ist jetzt internationaler Kameramann.
Und das war damals in Halle, ne?
Das war in Halle. Genau.
Obwohl du jetzt ja schon lange in Leipzig lebst, richtig?
Ja, seit 2010 oder so. Ich hatte da dann so ein Engagement als Theatermusiker bei einem Stück über die Neue Deutsche Welle, wo ich Gitarre gespielt habe und so eine Art von so Manga-Sailor Moon war. Also ich hatte so ein tolles Kostüm, so ein Schulmädchenkostüm und so eine blonde Perücke, die irgendwie mir fast bis zum Hintern ging. Das war toll.
Durftest du das mitnehmen?
Sowas wird im Theater verwahrt. Aber das war toll. Also neben der Musik, ich konnte auch so ein bisschen mit dazu beitragen, also aussuchen, was wir für Songs spielen. Und es war halt schön, weil wir haben nicht so ganz, also alle typischen NDW-Songs gespielt, sondern wir haben auch, also am Anfang von dem Stück geht es halt auch so um die, wo kam das her? Und dann haben wir halt Want to X You von Wire gespielt, was jetzt dem, natürlich euch, die sich mit Musik auskennen, Begriff ist, aber ich würde jetzt sagen, der normale Theatergänger und die normale Theatergängerin kennt das vielleicht nicht so. Was haben wir denn noch gespielt? Psycho Killer, das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Okay, Heart of Glass. Mhm. Of Glass.
So aus dieser Zeit, Ende der 70er.
Genau, es war quasi die Idee, da so, also den Weg, also wo die Neue Deutsche Welle herkam, so zu nehmen. Und dann, was haben wir eigentlich für Stücke gespielt? Wir haben Tanz die Mussolini haben wir gespielt. Parallel zur Veröffentlichung von Republik der Heiserkeit. Ah, ja. Ich war dann also auf Tour und dann bin ich direkt.
Das ist so 2000, wann war das? 2010?
2010, 11. Ja. Also die Platte kam 2011 raus. Und genau, ich bin dann manchmal so aus dem Tourfahrzeug ausgestiegen und in die Maske gelaufen vom Theater. Das war lustig. Genau, und dann, was haben wir denn noch gespielt? Na, hier Computerstart. Solche Computerstart.
Hat solche Musik dich auch früh beeinflusst? Weil eigentlich 206 war ja sehr interessant, hatte Post-Punk, aber auch so bluesige Einflüsse eigentlich. Es war fast so eine Art eigene Form von Blues teilweise.
Dass du das so siehst. Also, ich habe in Vorbereitung dieses Gesprächs hier auch so nachgedacht über Musik und auch so deutsche Musik. Und ihr könnt mir ja sagen, ob ich mich dafür schämen soll oder nicht. Würde ich gern von euch wissen.
Ich sag mal pauschal nein, aber sag mal.
Ich kenne extrem wenig so deutsche Musik. Was habe ich an Schallplatten zu Hause, was deutschsprachige Sachen betrifft?
Tonsteine, Scherben?
Nee, gar nicht. Also war ich auch nie, Also was ich halt von Rio Reiser super finde, ist dieses Für immer und dich. Da habe ich sogar mal an einem Tresen geweint, als so eine Live-Version kam.
Verstehen.
Das war sehr ergreifend.
Kann sogar ich verstehen, ja.
Das ist ein starker Song. Nee, aber also was habe ich an deutschsprachigen Platten? Ich habe diese Fehlfarbenplatte.
Monarchie und Alter.
Nein, die nicht. die andere, die danach.
Ohne Peter Hein, ne?
Ja, genau.
Wo der nicht mehr dabei war.
Das habe ich deutschsprachig. Falco, also diese, wie heißt die denn? Zu viel Hitze oder so? Ich weiß nicht, die erste Platte. Die erste. Aha. Also wo Kommissar drauf ist, ja. Und Maschine brennt und so. Und Surrogat, Rock.
Ach,
das ist auch ganz schön.
Das ist eine ultra wichtige.
Mehr braucht man.
Ja, nee, deshalb meine ich ja so, ob ich mich dafür. Deshalb ist vielleicht das mit der Scham. Ja,
aber war eine gute Auswahl.
Alles muss zerstört Auswahl. Werden.
Ja, es ist so geil. Das ist die Band meiner Jugend tatsächlich. Mhm. So, ich habe. Diese Surrogat Rock-Platte ist. Also die ist ganz, ganz wichtig für mich.
Also das mit Surrogat kann ich total verstehen, weil das
Kreis schließt sich auch von Tobias Levin, ja, produziert, die Rock von Surrogat.
Genau, ja, und deshalb habe ich dann, als ich irgendwann in Hamburg spielte mit meiner Band, als Tino Hanekamp noch federführend im Übel und Gefährlich war, kam Tobias dann nach dem Konzert, glaube ich, an und meinte so, ey, geil, will ich aufnehmen. Und ich meinte dann so, ja, du bist doch der die Rock gemacht hat. Also die Platte Rock von Surrogat. Ja. Und das war auch eigentlich so der Hauptentscheidungspunkt, das mit Tobias zu machen.
Ja, das ist doch wirklich, da bringen wir aber was zutage. Das gibt es in keiner anderen Radiosendung. Das sind Enthüllungen, die ich toll finde.
Ein neues aus der Opiumhülle. Rolf.
Dieses Theaterengagement, das hat dich quasi dazu verleitet, in Leipzig, wie soll ich das nennen, in Kost und Logis zu sein. Also ich meine, du bist dann da geblieben. Warum, was ich mich gefragt habe, warum hast du denn nicht eigentlich gesagt, ab so einem Punkt, ich nehme in Hamburg viel auf, ich ziehe nach Hamburg oder ich ziehe nach Berlin, weil du da ja auch viele Kontakte, viele Freunde hast.
Also ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Was ist meine Antwort darauf? Ich glaube, ich bin da, also irgendwie, ich würde jetzt einfach mal so sagen, zu sehr in mir gefangen, als dass ich irgendwie das in Erwägung gezogen habe. Und es waren, glaube ich, auch so finanzielle Engpässe, die dazu geführt haben, dass ich quasi gerade so zurechtgekommen bin, da wo ich war. Das war für mich tatsächlich nie eine Option.
So. Ich kann das auch verstehen. Lieber König als Bremen als siebte Geige in Berlin war doch mal unser Motto am Anfang.
Ja, gut, also es war jetzt nicht so, also ich war auch in Leipzig und Halle eher so eine Art von Ratte. Aber darum ging es nicht. Also es ging nicht um die Angst, sozusagen irgendwie nicht gesehen zu werden. Ich habe darüber tatsächlich nie nachgedacht. So. Deshalb finde ich die Frage gerade sehr interessant. Wobei ich aber auch hier in Hamburg. Also so 2012, 13 war ich hier auch teilweise richtig lange, einfach weil ich hier viel mit Tobias gearbeitet habe. Aber es war nie so, dass das irgendwie für mich zur Debatte stand, hierher zu ziehen. Ich glaube, so einfach finanzielle Gründe, weil ich hatte halt nie so einen richtigen Job. Und das Leben in Leipzig und Halle war dann irgendwie doch noch ein bisschen günstig, wobei ich mich im Rückblick auch manchmal frage, wovon ich eigentlich gelebt habe. So.
Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, Leipzig ist ja auch gar nicht unbedingt die minder interessante Stadt. Also ich fand, gerade so wir als Bürgermeister haben uns ja in Leipzig immer sehr, sehr wohl gefühlt. Immer sind ja viele aufgetreten, immer tolle Auftritte gehabt. Und ich fand das immer cool, diese so in Konnewitz und Südstadt, heißt das?
Südvorstadt.
Südvorstadt.
Südvorstadt und Plagwitz.
Genau, ich fand das immer sehr tolle Atmosphäre da und ja, das immer, ich habe mich da mal wohl gefühlt.
Lass uns doch auch ein bisschen zurückkommen, nochmal auf die Schwerkraft provozieren. Da ist es ja so, dass du, harter Cut jetzt aber trotzdem, du schreibst in Teil 2 deiner Wochennotate im Kapitel Krieg gegen Krieg, Kofferatom, der Suchscheinwerfer deines Scrollturms richte sich auf die Abbilder der Menschen, nicht auf die Menschen. Das klingt nach einer Art Überraschung oder Erkenntnis. Hat sich denn, und das ist eine Frage, die ich dir zum zweiten Mal stelle, aber vielleicht fällt dir eine andere Antwort ein, also die Leute, die in der Hanseplatte dabei waren, werden es wissen, hat sich dein Blick auf Menschen in letzter Zeit, auf die Menschen um dich herum verändert eigentlich? Seit 206? Es war eher ein zorniger Blick, oder?
Es kann durchaus sein, dass das von außen so rüber, also dass das so wahrgenommen werden kann, aber also auf die Menschen an sich, also auf die einzelnen Individuen habe ich eigentlich nie in Zorn oder gar Hass geblickt. Ich glaube, es war eher so, dass ich und die Umwelt das war eher so der Struggle, woraus so ein Zorn entstanden ist. Also es war jetzt nicht so, ja, verdammter Arbeitgeber, du versklavst mich hier. Also so, das war so nie mein Thema. Es war eher so ein, vielleicht nicht verstanden werden, aber ich würde dabei bleiben, dass es jetzt, dass ich jetzt nie so gesagt habe, ihr blöden Menschen, ihr versteht mich nicht, sondern es war eher so ein nach innen gerichteter Zorn, so, ah, was, also so ein, warum geht das nicht? Warum kann ich nicht sein? Dieser Blick hat sich insofern vielleicht geändert, dass ich festgestellt habe, dass ich schon ein bisschen so sein kann, wie ich will. Also das kann schon sein, dass sich das geändert hat. Also gar nicht so, dass ich an sich mich geändert habe, sondern so die Perspektive, wie ich die Welt betrachte. Also im Sinne davon, dass, okay, warum klappt das nicht? Ich habe dann einfach aus irgendeinem Grund einer Umpolung, weil sich das Erdmagnetfeld gedreht hat, auf einmal gesagt, ja, okay, dann klappt es halt nicht. Dann ist es halt so. Aber ich kann trotzdem so sein, wie ich bin.
Und ist das was, das Erdmagnetfeld, was dann auch so Wünsche ausgelöst hat im weiteren Verlauf des Textes, geht es dann so darum, was könnte man, überlegt der Erzähler der Geschichte, was könnte er so sich vorstellen zu machen, Kioskbetreiber in einer Parallelwelt, Fremdenführer in einer ihm unbekannten Stadt oder Lieferwagenfahrer, ist das was, was sich daraus ergibt sozusagen?
Ich würde sagen ja, weil also meistens versuche ich oder bin ich auch immer eher zurückgezogen und manchmal ist es dann aber so übersprungsmäßig, dass ich dann quasi zu aufdringlich werde in meinen Aussagen gegenüber Menschen und das ist glaube ich auch dann dieser Grollturm, der da erwähnt wird, dass ich halt dann danach wach liege und drüber nachdenke, ah, ich hätte doch so und so sein müssen, warum war ich wieder so und so, bla bla bla. Und der erwähnte Kioskbetreiber oder die Option Kioskbetreiber zu sein, hat sich dann daraus entwickelt, okay, wo kann quasi diese überspringende und in einem positiven Sinne übergriffige Art und Weise, wo kann das sozusagen Sinn machen? Und als Kioskbetreiber ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man halt so ein bisschen, wie geht's und so. Und daraus entstand einfach diese Überlegung und vielleicht auch dieses sozusagen sich freimachen von dem, es ist alles so schlecht und man bleibt sozusagen in dieser massiven Situation drin und oder monolithischen Situation und kommt da nicht raus, sondern ich habe dann halt gedacht, okay, vielleicht auch Kioskbetreiber.
Du hast ja dein Buch, Tim, in drei große Abschnitte geteilt. Wochennotate, Rockervision und dann nochmal Wochennotate. Das eine Mal, das ist die erste Lieferung, das zweite Mal ist die zweite Portion. Und der kryptischste Teil deines Buches und dem Traum am nächsten sind sicherlich die Rockervisionen. Und in Rockervision 34, unter einer Höhle liegen, triffst du Nick Cave zum Pokerspiel. Und da würde ich dich bitten, lies uns die Stelle doch mal vor.
Rockervision 34, unter einer Höhle liegen. Ich kam von einem Konzert nach Hause, das ich gegen 1 Uhr nachts nüchtern verlassen hatte. Die Sonne schien in mein Zimmer, das einen Erker hatte. An der rechten Wand stand ein Schreibtisch, links stand ein Bett, auf dem ich saß. Ich konnte von dem Zimmer über Wanddurchbrüche in ein anderes Zimmer schauen, wo an einem Tisch Nick Cave saß und in einigem Abstand sah ich meine Mutter, die mit ihm etwas besprach. Dann teilte Nick Cave Spielkarten aus und sagte, dass dies ein 52-Kartenspiel sei, bei dem von Anfang an alle Karten auf alle Spieler verteilt werden. Mit einer Geste, die darauf schließen ließ, dass er dieses Spiel schon öfter gespielt hat, warf er mir meinen Kartenstapel durch den Raum zu. Ich schaute die Karten an und realisierte, dass ich nicht wusste, wie diese Art von Poker funktioniert. Cave begann in lockerer Manier, seine Karten vor sich auf dem Tisch in verschiedene Gruppen zu ordnen, nach Farben und Zahlen. Ich sah 10er-Shell-Karten. Ich selbst bekam mit, dass ich mehrere Deckkarten hatte, also jene, auf denen Skatblatt Altenburger Schule oder so etwas steht. Zögerte aber Nick Cave zu fragen, ob die zu dieser Art von Spiel dazugehörten. Trotzdem kam er zu mir rüber und fragte, was los sei. Er lehnte sich sanft über mich und zeigte auf den Schreibtisch, auf dem verschiedene Modellbauflugzeuge standen und sagte, dies seien wohl meine. Ich erwiderte, die seien aus meiner Kindheit und müssten eigentlich mal weggeräumt werden.
Ja, wir haben ja jetzt deine Stimme ein bisschen gehört, noch nicht beim Singen, aber das ist ja schon eine sehr besondere Stimme, auch in der deutschen, so sagen wir mal, Underground-Musiklandschaft oder so, diese fantastische Reibeisenstimme. Wie hast du die eigentlich entdeckt oder wann war dir klar, dass du die hast und dass du die so einsetzen kannst? Und ging das damit zusammen, dass du zum Beispiel Surrogat entdeckt hast, die ja auch Musik machen, die sehr stimmgewaltig ist? Oder war das ein glücklicher Zufall, dass du dann auch so eine Stimme hattest, weil du das eh so toll fandst?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, an dem ich Surrogat entdeckt habe, kannte ich meine Stimme schon. Also danke erstmal.
Ja.
Schön, dass das nach außen so wahrgenommen wird. Ich kann dazu aber nur sagen, ich habe ja nur die Stimme. Und man arbeitet halt mit dem, was da ist. Ich habe halt irgendwann gelernt zu sprechen. Wann lernt man zu sprechen? Mit eins oder mit zwei oder
ja,
so?
Mit eins kannst du schon, ja.
Ich kann gar nicht so richtig davon sprechen, dass ich die Stimme entdeckt habe, sondern es war...
Oder als Instrument sozusagen. Ich rufe und mit Ton, also ich so eine Art melodiöses Schreien quasi. Ne?
Mhm. Also,
dass du so singen kannst und dass das toll ist. Und
ja gut, also
hast du ausprobiert?
Mit Verlaub, ich habe ja nicht angefangen zu singen und habe gedacht, das klingt aber toll. Also ich weiß nicht, wie das andere... Also
das ging ja auch eben ganz anders. Also.
Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn ich so rockig singe. Also wenn ich irgendwie, dass ich meine Stimme so einsetzen kann, dass ich zu lauter Musik dann auch in einer hohen Lage zum Beispiel und da auch das Selbstvertrauen entwickelt habe, dann die rauszupressen quasi.
Da kann ich einfach nur sagen, das ist tatsächlich einfach so passiert und wahrscheinlich habe ich in einem seltenen Moment von Freiheit irgendwie das einfach geschehen lassen und habe halt diese Energieflüsse strömen lassen. So, also es war kein aktives Entdecken. Das war eine Erkenntnis, dass ich mich stimmlich immer eher bei so Leuten wie PJ Harvey so zu Hause gefühlt habe. Ich dachte so, ach ja, das ist geil, so möchte ich singen oder so. Also in letzter Zeit auch ganz, also ich habe auch mal, also immer wenn ich sozusagen so denke, ja so, das wäre toll, wenn ich so singen könnte, dann ist das halt immer eher sowas so PJ Harvey, Stevie Nicks oder so, solche, dieser Stimmton so. Also es war jetzt nicht irgendwie so, also ich mag Van Halen, aber David Lee Roth oder so, oder, also so will ich halt nicht singen, also so, also deshalb reagiere ich auch nochmal auf dieses Reibeisen-Ding, was du gerade meintest. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich, also es ist ja jetzt nicht so ein, ich bin ja jetzt nicht so ein Westernhagen-Verschnitt von der Stimme her. Oder letztens in Berlin meinte jemand, ja, man könnte es auch so ein bisschen so Tina Turner-Rockröhrenmäßig verkaufen. Und da dachte ich, da habe ich mich gefreut. So.
Würdest du uns deine Stimme leihen, Tim?
Ja, okay.
Du hast ja vorhin erzählt, du hast Musikstück gemacht und wusstest gar nicht so recht, warum und so. Ich habe sowas Ähnliches gemacht über das letzte Jahr und jetzt kam die Idee, dass wir für den Podcast immer für jede Folge ein neues Bürgermeisterstück machen und da kommen diese Musikstücke wie gerufen und Finn hatte auch einen Text dabei. Finn, kannst du mal ganz kurz was zu dem Text sagen?
Das ist eine Jugendfantasie in Niedersachsen am Bahngleis, ist Teil 2 jetzt hier und was ich eigentlich schon immer ungern gemacht habe, war in Niedersachsen aufzuwachsen und davon handelt der Text auch. Ich habe aber auch was dagegen gemacht, aber das hört man dann im Refrain.
Ein ICE rast durch die einsetzende Dämmerung wie ein Blitz, der in einen Baum einschlägt, der uns spüren lässt, dass wir hier nie irgendwo ankommen werden. In unseren klitschnassen Klamotten, mit unserer legeren Lebensführung, die dazu geführt hat, dass wir ganz ohne Auto auf einen billigen Zug warten müssen. Während ein Wind einsetzt, der Anstand und Vernunft mit sich vorträgt, er wirbelt in Süßigkeitenpapier derart herum, dass einem ganz schlecht wird, erinnere ich mich voller Behagen daran, wie in den 80ern die Straßenränder, Bahnsteige, Wälder und Fußgängerzonen voller zerdrückter Dosen lagen. Daran, wie schön das ausgeblichene Rot einer Cola-Dose sich in einer Kieskuhle ausnimmt. Als hätte Gott die Sandberge weihnachtlich geschmückt und dabei die Zeit vergessen.
Anarchie für Amateure. Anarchie für Amateure. Amateure. Anarchie für Amateure.
Auf diesem Bahnsteig gibt es keinen Snackautomaten. Nur einen für die Fahrkarten und der ist kaputt. Jemand hat ein großes A im Kreis mit Edding aufs Display geschmiert. Vielleicht war das ich, daran erinnere ich mich nicht. Was ich noch weiß, das erste Mal bin ich diese Strecke gefahren, um mir den Freischütz anzusehen und dass ich nicht fahren wollte. Auf den Gleisen klebten zwei zerfetzte Tauben und ich trug meine Schirmmütze verkehrt herum. Es kam mir vor, als hätte mich jemand ans Steuer eines Flugzeugs gesetzt auf Kollisionskurs mit dem Mount Everest. Tja, unter Androhung einer mittelmäßigen Oper kann jeder weiche Knie bekommen. Aber was mich dann wirklich verrückt machte, war zu wissen, dass es eine Kugel für mich gibt, die immer trifft. Zu wissen, dass ich weg muss, auch wenn ich bleiben will. Think like a machine, alles andere ist bloß Zeitverschwendung, wenn auch ein bisschen Luft ist. In Gedanken Leute anschreien oder sich ob der Banalität des menschlichen Verdauungssystems echauffieren. In der Scheibe des Metronoms sieht mein Leben aus wie von Francis Bacon gemalt. Könnte schlimmer sein, ich wünschte nur, mir fiele noch eine Beleidigung ein.
Also bei diesem Lied heißt es Anarchie für Amateure?
Ja.
Erstmal geiler Text, quasi gefangen im Niemandsland. Ganz angenehm, dass sich quasi dieses Verdruss in der Provinz gar nicht so sehr von dem Verdruss in der Provinz in Ostdeutschland unterscheidet. Es ist ja wahrscheinlich auch so nach Wende gewesen.
Sachsen, Niedersachsen.
Es ist alles eins. Sachsen-Anhalt. Ja, ist
alles eins, absolut.
Was ich ganz interessant daran finde und wo ich sozusagen vielleicht so leichte Anknüpfungspunkte von Perspektiven meiner Sachen sehe, ist dieses, also einerseits ist es halt quasi die Beschwerde darüber, wo man ist und wo man scheinbar irgendwie nicht weg kann. Aber gleichzeitig ist es ja auch quasi, gibt einem diese Einöde die Möglichkeit, kreativ zu werden sozusagen. Also das, ja. Das ist, ich habe gerade, weil es jetzt, weil es so ähnlich ist wie mein Kram, also so einfach die Perspektive, wie ich schon sagte, fand ich ganz interessant, dass es mir jetzt erst aufgefallen ist, dass das auch so ein bisschen so ein Paradox ist. Ne? Also du beschwerst dich halt irgendwie, ja, man kommt hier nicht weg, der ICE, wie ein einschlagender Blitz, macht uns bewusst, dass wir hier niemals wegkommen, also jetzt frei wieder zitiert. Ja, es ist quasi die Beschwerde, wobei natürlich in der Realität kannst du ja eigentlich da weg. So, ne? Also es ist halt immer dieses.
Das ist ja das, was ich auch versucht habe einzubauen, ist dieses diese Ambivalenz, ne? Dass man auch auf der einen Seite nicht weg will und weiß, man muss gleichzeitig weg. Also wenn man eine Möglichkeit will, sich weiterzuentwickeln, weißt du, dass du da irgendwie auch weg musst? Gleichzeitig misstraust du dem, was außerhalb von dem liegt, was du kennst. So, das war ein Gedanke, der mich ganz stark geprägt hat.
Du hast ja auch nicht
hat.
Viel zu verlieren andererseits, wenn es also.
Ja, doch. Ich fand das. Ich habe das damals schon so empfunden. Und ich habe auch ganz viel. Genau das, was du eben beschrieben hast, und das ist eigentlich was mich auch an die Schwerkraft provozieren ganz stark begeistert hat, ist diese Paradoxie tatsächlich, dass da ist nichts, da ist ein Niemandsland, aber genau daraus schöpft man ja auch Kraft. Und das ist ja was irgendwie bemerkenswert ist, weil es nicht kausal so richtig zu erklären ist, würde ich behaupten. Ne? Es entfaltet sich was in den Kieskuhlen Niedersachsens. So, für mich war das so. Ne? Da passiert mehr, als wenn ich jetzt in Hamburg City gewesen wäre.
Ja, also ich glaube, dass an beiden Orten gleich viel passiert, sage ich, also plautze ich jetzt einfach mal so raus, aber du hast es ja in dem Stück, geht es ja darum, das Rot der Cola-Dose in der Kiesgrube. Damit beschreibst du meiner Meinung nach ganz gut, ist es immer eine Perspektive desjenigen oder derjenigen, die da schreibt oder beobachtet, weil du kannst halt in der Kiesgrube und der Cola-Dose, das kann genauso viel erzählen für dich, wie quasi, ja, wenn du halt irgendein Erlebnis in einem Club hier in Hamburg hast. So, also das, oder sagen wir es mal so, die Kiesgrube und die Cola-Dose sind ja auch eher so Betrachtung. Und hier würde das genauso gehen. Ich habe ja, wenn ich da kurz nochmal abschweifen darf, Joachim hat mir hier in eurer tollen Opiumhöhle mal kurz das Fenster geöffnet. Es ist ja hier ein toller Ausblick, aber ich hatte dich dann natürlich auch gleich gefragt, wann du erwägst, hier mal aus dem Fenster in den Kanal zu springen. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Eher zu fischen, ehrlich gesagt.
Ah ja, okay.
Also ich habe darüber sofort nachgedacht. Das war halt mein erster Gedanke.
Ja, das ist halt so. Also
das haben mir schon mehrfach Leute gesagt. Die Versuchung hatte ich noch nicht so.
Du kannst deine Freunde in Springer und Nichtspringer teilen.
Ja.
Also das Schlimme ist, oder was heißt das Schlimme ist, ich hätte, glaube ich, Angst, wenn ich hier jetzt so sitze und ein bisschen was trinke, so spätestens am zweiten Abend, dann, ach fuck, ich mach das jetzt, ich spring da jetzt raus. Einfach quasi, um es zu beweisen, dass es geht. Ich weiß ja nicht, wie tief das da ist oder wie viel.
Das ist ein schönes Paradox. Ich habe davor keine Angst, weil ich zu ängstlich dafür bin, da rauszuspringen.
Ah ja, ah.
Nein, weil du ein gefestigter Charakter bist.
Und weil ich vielleicht auch das, ja. Also, wobei, ich würde jetzt jemanden, der rausspringen will, auch nicht als ungefestigten Charakter
bezeichnen.
Aber
also es geht hier, also für die Zuhörer vielleicht, es geht jetzt, also
ich will die Schwerkraft nicht provozieren.
Der Bogen.
Ja.
Nee, ich meine damit, also es geht jetzt ja nicht darum, es geht ja nicht um so eine Art von Selbstmordfantasie, weil es ist Wasser. Mhm. So, wobei
manchmal
ich mich.
Ist auch Schlick.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ungefähr 1,50 hoch maximal. Ich glaube, wir würden uns doch sehr wehtun.
Au!
Ja,
nee, also es ist
Tiefe,
aber.
Tiefe meinst du? Ja. Die Höhe ist so 10 Meter hier ungefähr.
Ja, aber der Wasserstand, das reicht einfach nicht. Das ist nicht. Da müsste man mal gegenrechnen, aber ich glaube, das tut doch sehr weh.
Also das Interessante, also die Versuchung entsteht meiner Meinung nach daraus, dass so ein quasi Sprung ins Wasser ist so ein Moment, wo du halt. Also wo mir immer wieder bewusst geworden ist, dass ich Realität gestalten kann, weil es so ein ganz klarer Punkt ist von, ich kann jetzt da runterspringen oder ich mache es eben nicht. So, und das.
Da bin ich ganz anders. Ich bin immer eher so, das kann ich auch genauso in einem Buch nachlesen, mir vorstellen, wie es wäre. Ich muss das nicht so, um zu beweisen, dass ich lebe, sozusagen solche krassen Sachen machen. Hätte auch niemals Bungee-Jump gemacht. Ich finde das okay, aber ich bin da einfach anders. Ich denke mir immer, ich kann mir auch vorstellen, wie es wäre und glaube, aua.
Ja.
Also ich bin aber auch als Kind vom Fünfer gesprungen und das fand ich auch schon immer eigentlich eher unangenehm. Das habe ich dann gemacht, auch vielleicht um ein bisschen Leute zu beeindrucken, dann um mich rum, die anderen Kinder oder so.
Oder die Silbermedaille zu
zeigen, dass ich keine Angst habe. Ja. Aber genau, ich brauche, glaube ich, solche, und damit, das klingt jetzt so arrogant, das klingt jetzt so, als ob ich nicht, meine ich gar nicht so, aber ich brauche das, glaube ich, nicht so sehr. Ich glaube, mir reicht es, das in der, und ich bin vielleicht auch tatsächlich zu ängstlich. Es geht mir bei Drogenerfahrungen ähnlich. Ich mag zum Beispiel auch keine Drogen, die sozusagen mich die Kontrolle verlieren lassen oder irgendwie sowas, sondern
wobei ich da sagen muss, also bei Drogen geht es mir ähnlich. Interessanterweise heißt ja euer Podcast Neues aus der Opiumhöhle. Da wollte ich mich auch noch fragen, wie eure Erfahrungen so mit Opium sind.
Ganz ausgezeichnet, danke der Nachfrage.
Okay.
Ich sage, don't do it, dear listeners. Naja, macht eure eigenen Erfahrungen, müsst ihr wissen.
Aber
springt aus dem Fenster, nehmt Opium.
Nein, das ist nur, wenn das Wasser tief genug ist darunter. Das habe ich ja jetzt auch ausdrücklich gesagt.
Das ist Rock'n'Roll, springt raus, aber nur, wenn das Wasser tief
genug ist.
Naja,
keine Ahnung, es geht ja auch nicht um Kokettieren mit dem Tod oder so, weil ich meine, ich glaube, keiner hat Bock zu sterben.
Würde ich dir absolut zustimmen. Ja. Tim, im ersten Teil der Wochennotate in die Schwerkraft provozieren gibt es das Kapitel Narbenwetter, letzte Enden, und du berichtest von einer Begegnung mit einem Kind, das dich merkwürdig anschaut. Dein Begleiter meint jetzt, es läge daran, dass du in deiner Montur wie eine Comicfigur aussehst, und du führst es aber darauf zurück, dass du jetzt Rocker bist. Was ist deine Definition von Rocker? Was magst du daran und was hat das mit Sonnenbrillen zu tun?
Rocker sein heißt frei sein und auch über Musik und den Rock'n'Roll, und Rock'n'Roll kann auch Postpunk oder sonst was sein oder Rap, den Körper in Bewegung zu bringen und, also wie soll ich sagen, eine Rechtfertigung zu haben, einfach auch mal so ein bisschen rumzuspacken, weil nämlich andererseits die Rockerin und der Rocker cool sind. So. Und cool ist auch für mich schon, also auch übrigens ein faszinierendes Wort, wo ich so denke, das ist so ein Jugendwort, was einfach nie, das wird es immer geben, das Wort cool.
Genauso wie hot.
Ja gut, weiß ich nicht, hot, weiß ich, also
nee.
Cool doch. Ist auf einem anderen Level als hot. zurück zum Thema cool. Also Musik als Rechtfertigung, vielleicht, wenn man selbst als Rocker ein bisschen gehemmt ist, sozusagen so lustige Bewegungen zu machen, weil man ist halt sonst eigentlich cool und sozusagen eher unnahbar. Und das finde ich das Tolle am Rocker sein in dem Sinne. Also man ist Kind, man ist frei und man ist gleichzeitig aber auch frostig, sag ich mal, und man trägt halt Sonnenbrillen. Und diese Sonnenbrillen sind
hart, vielleicht auch ein bisschen hart. Das macht eine gewisse Härte vielleicht, die Sonnenbrille. Dass man emotional nicht so...
Ja, also natürlich, durch die Sonnenbrille bist du halt unnahbarer. Mhm. Ich sag's auch noch mal so frei heraus. Ne? Also ich, jetzt zum Beispiel ist für mich so ein Moment, wo ich denke, so ja, also wage ich mich jetzt so weit aus dem Fenster und offenbare mich so weit, wenn ich sage, okay, natürlich trage ich auch die Sonnenbrille, um vielleicht unnahbarer zu erscheinen, weil mir alles total nahe geht. Das sind halt Leute, die nicht so richtig innen und außen Durchlässigkeit, deshalb Sonnenbrillen, und dann komme ich jetzt auch so ein bisschen ins Stottern. So.
Was sagst du denn zu Raus aus der Gesellschaft, rein in den Rock? Zitat aus Rollo aller mit Rocco Schamoni und Reverend Christian Dabeler. Ist das was dir gefällt?
Ja, also das ist natürlich Eskapismus, und dieses Lied, du sprachst es auch schon in der Hanseplatte an, dieses das ist, ich freue mich, dass ihr lacht, aber es ist halt so.
Ist ein bisschen aus Torfrock, ich musste gerade ein bisschen an Torfrock denken.
Nee,
nicht, ja, nein, nicht. Ja, aber Torfrock ist auch geil. So.
Ja, ja, genau.
Also, Torfrock, dieses Lied, es ist halt, es ist natürlich so halb ernst gemeint, aber das ist halt auch vielleicht das, was auch in diesem Text, den du angesprochen hast, vorkommt. Ne? Also irgendwann, wenn man das Glück hat, Vorbilder zu haben in Form von irgendwelchen Schlurfrockern, die durch die Heimatstadt, in meinem Fall Halle, laufen, bedenkt, ja, so will ich auch sein, imitiert man das erstmal. Irgendwann ist man es dann vielleicht. Und genauso ist es bei diesem Rollo-Alter. Ich versuche erst gar nicht so hamburgisch diesen Slang irgendwie zu imitieren.
Rollo alle.
Genau.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass die immer wieder darauf beharren, es hieße Rollo.
Das finde ich auch. Das finde ich halt auch super, Rollo. Das erinnert mich auch an die Messerplatte Jalousie, wo man dachte, ja, das ist die Messerplatte Rollo. Also im Osten sagen wir halt Rollo. Rollo, genau. Also Rollo ist das der richtige Begriff. Worauf wollte ich hinaus? Es ist vielleicht ironisch gemeint gewesen, aber das trotzdem schwingt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit. So genau in diesem Raus aus der Gesellschaft, rein in den Rock. Also das Versprechen im Rock, so eine Art Erlösung zu finden, also seinen Frieden halt zu finden oder so eine Art von Bestimmung, die manchen Leuten in der Gesellschaft vielleicht nicht gewährt wird.
Ich glaube, das
hat also auch ein bisschen was von der Religion.
Ich meine, ich finde, du hast das wirklich wahnsinnig schön beschrieben, weil das eben auf diesem schmalen Grat ja funktioniert, ne? Dieser Film immer ins Humoreske zu kippen und gleichzeitig aber eben so eine Aussage zu treffen, so wir fahren jetzt mit auf dem Mofa nach Italien, wir machen das wirklich und wir riskieren das wirklich. Ich finde, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Joachim, machen wir doch ein Geräusch, oder nicht?
Das können wir machen.
Als Reaktion darauf.
Ja.
Absolut.
Mein Geräusch, ja.
Das Geräusch des Monats. Muss
ich sagen, das bezeichnet eigentlich eine Überraschung über einen besonders kraftvollen Akt, der um einen herum stattgefunden hat. Würde ich jetzt mal so charakterisieren. Also,
was für ein besonders kraftvollen Akt meinst du denn?
Was einen besonders großen, eine große Zahl oder eine große, oder jemand hat sich besonders toll angeschrien, so, oh!
6-0 oder sowas.
Ja, genau, da macht man so, oh! Oh! Das habe ich mir so angewöhnt, das kommt gleich von meinem Onkel Bernd, der das mal. Und das finden manche Leute ganz lustig, haben schon ganz viele Leute übernommen, so, ah! Oh! Oh, so groß, so, ah! Oh! 2,50 Meter, ah! Oh! So. Finden. Bist aber nicht so begeistert von dem Geräusch, ne?
Ja, weil ich jetzt
gar nicht gelten.
War ich jetzt jemals schon begeistert davon, oder was?
Nee, weil du es ja auch selber nachmachen musst, was dir ja immer sehr schwer fällt, bekanntermaßen.
Also ich bin jetzt dein Onkel Bernd und ich sage, uah!
Nein,
war nicht richtig, ne?
Uah! So, uah! Uah! Ja, das ist ja, als wenn du was hochheben würdest.
Ach so, aber ich, also
ja, so, das, uah! So, oh. Wenn du zu einem Kind, was sogar so, Kind hat sich total angestrengt, so, oder du bist so anerkennend und sagst so,
oh!
Ja, so in etwa.
Oh.
Ah. Also ein bisschen was Kraftmeierisches auch.
Also aber es ist, kommt es von diesem
Nee, das wäre so. Wie soll ich sagen? So irgendwie.
Also ich kenne
das. Drei Songs aufgenommen heute.
Also ich kenne das. Ich kenne es halt als dieses so. Ja, also bei uns in Sachsen-Anhalt und Sachsen ist es jetzt gucke. Also das ist so dieses
Das ist noch besser, als das einfach zu imitieren, es ist das zu abstrahieren.
Eine eigene Version dann zu machen, ja. Heute sowieso, wir tun sehr viel für die Kommunikation zwischen Ost und West heute, auch mit dem Song, dass ne, Jugend in Niedersachsen und dass Tim da dazu singt und so. Das war jetzt nicht so ernst gemeint.
Ach ja, aber
jetzt ist auch ein bisschen so.
Aber also ich bin da total relaxed, so opiummäßig relaxed, weil ich, inwieweit ist Humor auch so eine Art von Schutzschild, wenn man sich vielleicht nicht ganz traut, ist sozusagen das, was man eigentlich sagen will, unverstellt zu sagen. Das ist natürlich genauso Humor wie Sarkasmus oder wie heißt es, Ironie, also so Zynismus auch. Ich war früher extrem großer so Dead Kennedys-Fan und die waren ja sozusagen Kings of so auch Perspektive eigentlich des Gegners einnehmen und das quasi so darin aufgehen. Und ich fand das eine Zeit lang so geil.
California, überall.
Genau, und das ist ja, also I'm Governor Jerry Brown. Also er nimmt, also Yellow Biafra nimmt halt komplett die Perspektive ein. Das ist ja nicht nur bei dem Song so. Und ich dachte aber irgendwann so, ja, das...
Ist ja bei Duff auch ein bisschen so. Wenn das jetzt das ist, was... Naja, meinst du damit, mit California über alles, dass man so... Was meinst du mit der Perspektive?
Also Yellow Biafra nimmt in California über alles komplett die Perspektive und Position von diesem Governor ein. So, er singt halt aus, er wird dieser Gouverneur, dieser rückwärtsgewandte Gouverneur, der einfach...
Da fahren wir auch ein bisschen mit dieser faschistischen Ästhetik. Und er hat zum Beispiel Hitlergrüße gemacht und sowas, um zu provozieren.
Das ist aber nicht dasselbe.
Das ist nicht dasselbe.
Nein, das ist ja nur Aneignung von Gesten oder sozusagen, also...
Aber auch ein bisschen Provokation mit der Perspektive des Gegners sozusagen.
Ja, es ist aber nicht das, für mich ist es nicht dasselbe oder das Gleiche wie diese Yellow Biafra-Sache. Und was ich daran halt unheimlich finde, ist, dass es irgendwann, also irgendwann führt das meiner Meinung nach dazu, dass man so tief darin eintaucht, nicht, dass man selber Hitler wird oder Jerry Brown, irgendein Governor, aber dass sozusagen, dass man sich so sehr Mühe gibt, diese Perspektive geil erscheinen zu lassen, dass die Leute es dann auch wirklich cool finden. So.
Das ist definitiv ein Problem, ne? Wenn dann da 2000 Leute im Publikum stehen, die California über alles mitsingen, das ist doch schon.
Oder Transitionale Fiddler, das ist ja insofern schon ähnlich.
Ja, aber das, also ich finde, ich muss da wirklich sagen, bei diesem Duff-Song, da das, also Gabi Delgado, Kind von Einwanderern, wenn das so jemand macht, es ist halt...
Okay, dazu kenne ich Yellow Biafra zu wenig, um das jetzt so...
Ja, aber ich finde trotzdem, würde ich da tatsächlich sagen, da weiß ich auch nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber es ist halt irgendwie geil, in dieser 80er-Jahre-Gesellschaft einfach Tanz den Adolf Hitler zu singen. So, natürlich provoziert das, aber es ist halt so... Es ist einfach so geil, so ein komischer... Also so wie, also das ist auch wieder dieses Freiheitsding, er greift einfach sozusagen in die Geschichte rein, nimmt sich da so einen Brocken und also tanzt den Mussolini, tanzt den Adolf Hitler, es hat so, also was, also das macht doch ganz, es ist halt auch witzig und merkwürdig, also was ist das, also wie tanze ich, soll ich jetzt wie Adolf Hitler tanzen, wie hat Adolf Hitler eigentlich getanzt, hat ja, Adolf Hitler getanzt so, das ist
genial,
da halt, also da gehen halt die Gedankenmühlen los so. Und deshalb war dieser Song, wie heißt der eigentlich? Der Song heißt ja nicht Adolf Hitler, sondern Mussolini, ne? Tanz den Mussolini.
Tanz den Mussolini heißt er, glaube ich, ja.
Und also, ja, deshalb ist der, also, ja, es ist halt auch so ein merkwürdiger Befreiungsschlag. So, ne? Also,
ist auch in einem anderen popkulturellen Kontext verortet. Das finde ich nicht ganz unwichtig an der Stelle.
Ja.
Glaube ich schon.
Ja, ich dachte einfach nur, es geht darum, sozusagen die von der Perspektive des Gegners aus oder irgendwie ja, aber das, zu. Aber ist ja auch okay.
Das hatte ich ja gesagt, ne? Also bei Dead Kennedys, bei California über alles geht es quasi gegen. Es ist ein politisch motivierter Song, sage ich jetzt einfach mal so. Es geht halt gegen diesen Typen so. Er will halt, Yellow Biafra will damit irgendwie klar machen, hier, Alter, was ist das eigentlich, was ist das für ein Psycho so? Und
Ach so.
Bei Duff ist es, also das ist ja das Tolle, so, er ist einfach, er greift einfach nach diesen Namen und macht daraus irgendwas. So.
Okay, ja, ich wusste nicht, dass das bei California über alles so eine Geschichte ist, wo das so, deswegen.
Ist anders als bei Too Drunk to Fuck, meinst du?
Ja.
Gut, dann wollen wir das vielleicht an dieser Stelle zurückstellen. Und wo führt uns die Erzählung hin, Joachim?
Zum Beispiel zu der Musik, die Tim jetzt gerade macht. Wie wäre das?
Das wäre ganz ausgezeichnet, ja. Weil das ein tolles Thema ist. Du bist ja, Tim, in der Hansplatte zusammen mit Tobias Devin aufgetreten, mit dem du eben auch gerade zusammen, du hast es eingangs erwähnt, im Studio bist. Und ihr arbeitet schon länger auch an deiner neuen Platte. Und wir haben jetzt in der Hansplatte einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das klingen kann. Und das ist auch was sich inhaltlich mit DDR-BRD auseinandersetzt, ne? Das ist das einer der prägenden Songs, würdest du es sagen, für das, was da kommt?
Also, es gibt diesen einen Song BR, DDR, aber ja, das ist halt, also es wird sich schon viel mit so Gesellschaft auseinandergesetzt, aber nicht jetzt, also es ist kein Ost-West-Album, auf keinen Fall, aber das ist eins der Themen. Aber es geht auch um Schuhe. Es geht auch ganz normal um.
Hast du Lieblingsschuhe?
Ja, also ich habe so, ich habe auch gar nicht so viele, sondern ich habe so ein paar Solleware. Das sind die besseren Doc Martens, beziehungsweise die Doc Martens, die noch in der englischen Fabrik hergestellt werden. Und die sind super.
Tim hat mir bei unserem gemeinsamen Auftritt im Hafenklang, Joachim Franz Büchner Band und Tim mit Patrice, zusammen ein paar Schuhe verkauft für 20 Euro.
Und?
Ja, die hab ich abgetragen und weggeschmissen. Waren gut.
Abgetragen und weggeschmissen.
Ja, wie das klingt.
Ich hab sie mehrfach getragen und dann waren sie beim Umzug, habe ich sie dann entsorgt, weil die durchgelatscht waren.
Hättest du die nicht nochmal zum Schuster bringen können? Das sind Fragen, ne? Die auf jeden Fall im Podcast vorkommen.
Nein, das war okay so.
Das sind, waren jetzt auch keine hochqualitativen Schuhe. So. Die kann man nicht so gut reparieren.
Was ist denn außer Schuhen und was ist noch Thema?
Ich habe gerade parallel drüber nachgedacht, es gibt halt wie auf jedem guten Rockalbum, es gibt halt so Lover-Songs, wo es dann einfach um die typischen verlassenen Herzschmerz-Sachen geht und es gibt halt so ein paar politische Sachen. Es gibt auch einen so einen Song, der so ein bisschen, der changiert, so ein bisschen so zwischen so Rebellionsromantik und Rebellentum, aber gleichzeitig auch so Eskapismus. Und Tobias meinte heute zu mir, weil ich bin ja quasi direkt aus dem Studio rübergeschwommen hier zu euch, rübergelaufen.
Kurze Wege.
Genau, kurze Wege. Ich habe gerade auch, hatte gerade im Studio noch wieder angenehm so ein Feedback-Inferno entfacht mit meiner Gitarre, was ich lange nicht mehr gemacht habe.
Was hast du da so stehen lassen? Tobias kämpft sich da noch mit ab.
Nee.
Live.
Live. It's all live. On the air. Hab so ein Feedbackfeuer entfacht, aber was wollte ich sagen? Eskapismus, Tobias meinte vorhin, ja. Die Themen der Platte sind schon eher düster und Tobias meinte vorhin, ja, die Welt ist endlich scheiße genug, dass diese Songs rauskommen können.
Okay, also.
Gutes Timing. Also.
Da habt ihr drauf hingearbeitet, oder?
Ja, ich hatte aber unabhängig von ihm auch diesen Gedanken, sodass, das geht dann auch so ein bisschen in Richtung, also ein ganz kleines bisschen so in Richtung Psychose, dass ich manchmal mir Sachen vorstelle und dann Angst habe, mir die vorzustellen, weil die dann wahr werden könnten. So, und das, genau. Es geht aber noch so ein bisschen in die Richtung. Ich hoffe, also.
Was Dystopisches.
Ja, oder manchmal sind es auch so ganz, also. So, also es muss jetzt nicht mal dystopisch sein, aber so, ne? Oder ja, hoffentlich hat, also es könnte ja sein, dass die und die, der und der einen Unfall hat und dann so, nein, ich hab's gedacht, das kann wirklich passieren. Mhm. Oder die andere klassische Variante davon ist ja, wenn du es dir ausdenken kannst, wird irgendjemand anders auf der Welt es schon gemacht haben. Also da geht's vor allem um so Waffen und sowas, ne? Also wenn ich mir jetzt denke, okay.
Hast du denn neue Waffen ausgedacht?
Ja, also eher dann so, ja schon, also so dass es vielleicht irgendwie so Einfrier-Laser gibt oder so Laser, also oder Sachen, die die Zeit umkehren können oder so. Es gibt ja sowas halt oder Dimensionsportale.
Da könnten wir aber enorm von profitieren, würde ich behaupten, mit der Zeitumkehrung. Joachim, wir könnten nochmal zurückreisen, dann wären wir 20. Aber natürlich im Bewusstsein von heute. Was meinst du, wie wir da, wie sich das...
Ja, aber da würde ich ganz kurz eine Frage stellen.
Ja, bitte.
Wenn ihr zurückreist, reist ihr ja als die von jetzt zurück. Und dann müsstet ihr eure 20-jährigen Ichs umbringen.
Ja, wir können die auch erstmal in den Keller stecken.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Schlimm, ne? Aber wir würden es machen.
Sie auch erstmal aufessen. Das gehört, das ist sozusagen der wie heißt das, der Haken an der Sache. Ja, ihr könnt zurückreisen, aber ihr müsst euch selber aufessen.
Ich wünschte auf jeden Fall, wir hätten uns früher kennengelernt, lieber Finn. Das wäre schön gewesen, oder?
Das wäre schön gewesen, ja. Ja, aber ich wollte ja nicht rausfahren aus Niedersachsen, deswegen war es schwierig. Tim, was wird denn eigentlich mit, wenn du dann live auftrittst, hast du darüber schon nachgedacht? Ist das was, ich sag jetzt mal, was ich gedacht habe, ist der Auftritt mit Tobias war total toll. Ist das was ihr euch vorstellen könnt, auch fortzusetzen, weiterzuentwickeln? Oder willst du da nochmal ganz anders ansetzen?
Ich bin da ziemlich frei, was das betrifft. Also ich spiele gerne alleine. Ich spiele auch super gerne in so Bandkonstellationen. Wenn die Platte fertig ist, werde ich dann nochmal quasi drüber meditieren, aber die eigentliche Idee ist schon wieder mit einer Band zu spielen. Ich habe ja früher einmal zu dritt gespielt, also so Classic Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang.
Ja.
Also sowas kann ich mir gut vorstellen. Es ist natürlich auch geil, einfach so eine Platte, die doch also ein bisschen größer instrumentiert ist, halt quasi so nah wie möglich an dem Album zu präsentieren, ohne Backing-Tracks. So, also einfach mit einer größeren Band, aber da sage ich ganz klar und komme sozusagen in die Realität zurück, da gibt es auch einfach monetäre Grenzen. So, also wenn ich nicht gerade irgendwie so ein Ausbeuter-Despoten-Bandführer sein will, der sozusagen die Leute dann immer im Keller einsperrt und ihnen sagt, wenn sie Hunger haben, sollen sie sich selber essen.
Wie würden das machen? Das hat man jetzt rausgehört. Klare Sache.
Was würdest du denn da machen in der Band?
Dass denen sagen, dass die in den Keller müssen.
So. Habt ihr Hunger, dann esst euch selber.
Ich dachte, du meinst in Tims Band mitspielen.
Ja, also was soll ich da, da ist ja nun wirklich eine Frage, da bin ich wirklich überflüssig.
Als Tänzer vielleicht.
Also, tanzen und Tambourin ist doch schon mal...
Tambourin will ich mir nicht in die Hand geben, tanzen ist jetzt vielleicht auch nicht meine Expertise.
Okay. Habt ihr euch irgendwie eine Deadline gesetzt?
Ich fantasiere so über dieses Jahr. Also das sieht ganz gut aus. Aber Deadlines sind, weiß nicht, ich kann damit nicht so richtig anfangen. Ja, das.
Ich kann nur sagen, nach dem, was man an Hans Petter gehört hat, muss man sich wirklich sehr darauf freuen. Also ich freue mich extrem darauf. Ich fand, das hatte unglaubliche Energie und, wie soll man sagen, irgendwie einen ganz eigenen Style, ganz große Kraft und Klarheit und so. Und das war irgendwas, was ich lange nicht mehr gehört habe, wo ich aber gedacht habe, das ist wirklich die Zeit reif dafür und ich habe Lust, sowas mal wieder zu hören. Ich kann es schwer beschreiben. Es kam aus so einer Ferne dann zu mir, wo ich dachte, ja, das ist was ich mal wieder hören will, wo ich irgendwie Bock drauf habe, ohne das näher schwer zu beschreiben. Finn, kannst du das näher beschreiben?
Das will ich gar nicht, weil das ist doch toll, das lädt doch ein, wenn wir so einen Raum beschreiben, der eben nicht ganz klar zu definieren ist. Das finde ich viel besser, als wenn wir jetzt sagen würden, das ist das und das.
Richtig geile Ska-Platte.
Richtig, freuen Sie sich auf die richtig gute Ska-Platte von Tim Völker und Tobias Devin als Produzent. Tim, gibt es denn schon nächste Termine von dir solo oder mit Lesetour, die du ankündigen kannst?
Ich möchte noch ein bisschen den Ruhrpott bereisen, also so Köln, Paderborn und so, da bin ich gerade dran. Falls Hörende denken, ja, Tim Völker möchte ich unbedingt in mein Etablissement oder in das Etablissement meiner Wahl einladen, können die Leute sich gerne melden, hier wahrscheinlich beim Podcast, da gibt es bestimmt eine Kontaktmöglichkeit. Ansonsten, der konkrete Termin ist, ich lese zur Buchmesse in Leipzig in einem Pflanzenverkauf. Das ist so ein Laden bei mir gegenüber, das ist also wie ein Blumenladen, bloß halt für Pflanzen. Und dann lese ich am 16., das ist am 21. März, mit Maja Gille, Martina Hefter und Nina Heller zusammen. Und am 16.04. lese ich auch nochmal in Leipzig in der Stallwache. Das ist so eine recht edle Bar. Und da werde ich auf jeden Fall auch wieder ein paar Songs spielen und lesen und das so ein bisschen mischen.
Ja.
Klasse. Das empfehlen wir.
Das empfehlen wir sehr. Das empfehlen wir ausdrücklich. Dann bedanken wir uns sehr herzlich, Tim, bei dir für dieses ausführliche Gespräch. Ich bringe noch einen ganz anderen Veranstaltungshinweis, denn am 7.3., da wird nämlich die Bar Mutter, die ja auch als Sponsorin dieser Sendung bekannt ist, 25 Jahre alt und feiert das im Golden Pudel Club mit illustrem Programm. Es wird, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal verkünden, sehr gut werden.
Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen.
Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, wir verabschieden uns von Ihnen heute aus der Opiumhöhle. Das war der preisgekrönte Podcast Neues aus der Opiumhöhle. Zu Gast war Tim Völker. Wir sagen Cheers, Tschüss und Adieu. Bis zum nächsten Mal.